Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von den Movie Buddies. Ich bin wie immer euer Filmfreak Rich und bei mir sitzt wie wöchentlich mein Kumpel
Patrick, servus!
Ja, wir hatten es letztens erwähnt mit der Oscarverleihung und die findet ja jetzt am 16.03.2026 statt, also diesen Monat.
In zwei Wochen von heute an.
Und diesbezüglich haben wir uns überlegt, wir nehmen Oscar-prämierte Filme nochmal ganz kurz dran. Das Problem ist, wir haben einfach nicht genügend Zeit, um genügend Oscar-prämierte Filme dranzunehmen. Deswegen war es auch unglaublich schwierig, sich die richtigen Filme rauszusuchen bis zur Oscar-Verleihung. Mein Gut, je nachdem, wie Blood and Sinners abschneidet, haben wir schon zum Oscar-Gewinner 2026 unseren Podcast gemacht. Nur nicht mit dieser Prämisse, dass er der tatsächliche Oscar-Gewinner ist. Aber mal gucken, wie die Oscars 2026 ausfallen, wer denn wirklich als bester Film des Jahres aufs Podium kommt. Und diesbezüglich werden wir dann auch einen entsprechenden Podcast zum Oscar-Gewinner 2026 machen. Aber wir gehen jetzt auf unser Thema ein, nämlich den vierfachen Oscar-Gewinner des Jahres, wann war es? 1988.
Ja.
Mit Tom Cruise und Dustin Hoffman in den Hauptrollen besetzt. Viele werden es jetzt schon wissen. Rain Man. Und an dieser Stelle möchte ich eigentlich auch schon gleich mal vorab sagen, dass der Patrick und ich, wir sind keine ausgebildeten Psychologen, Fachärzte, sondern nur zwei einfache Typen, die sich gerne für Filme interessieren. Und sollten wir irgendwelche Leute als Zuhörer und Zuhörerinnen haben, die im Familienkreis ein Familienmitglied haben, das autistisch ist, und ihr habt irgendwie das Gefühl, dass wir abfällig über diesen Autismusbereich sprechen, dann nehmt uns das bitte nicht krumm, aber wir haben einfach keine Ahnung über dieses Thema. Ja, das ist das Einzige, wo wir im Vorfeld schon mal sagen wollen, weil wenn man über, sag ich mal ganz vorsichtig, das Thema körperliche wie geistige Behinderungen, Politik, gesellschaftliche Themen spricht, da hast du ganz, ganz schnell ein paar Leute an der Hand, die davon getriggert sind und da ganz schnell auf die Barrikaden gehen. Und da möchten wir solchen Leuten schon mal gleich vorweg eine Entschuldigung aussprechen. Nehmt uns das nicht ganz so krumm, wenn wir da vielleicht wirklich mal den falschen Ton treffen. Okay, aber jetzt genug dem Ganzen, auf zu unserem Film. Rain Man aus dem Jahre 1988 ist eine Regiearbeit unseres Regisseurs Barry Levinson. Dieser ist bekannt für zahlreiche exzellente und exquisite Filmtitel, wie jetzt zum Beispiel Good Morning Vietnam, Sleepers, Wag the Dog, was haben wir noch alles?
Enthüllung.
Enthüllung mit Michael Douglas und Demi Moore.
Swear.
Swear?
Swear, die Macht aus dem All.
Ach, Sphere.
Ach, Entschuldigung, ja.
Alles gut. Sphere, genau.
Banditen. Eine, den du mir damals empfohlen hast. Knight.
Ach, Knight mit Jack Black und Ben Stiller, ja.
Auch ein unbekannter Film hier in Deutschland.
Mit einem deiner Lieblingsschauspieler, nämlich Bill Murray, Rock the Casbah.
Auch super.
Auf jeden Fall hat er mit Rain Man eine von zahlreichen unglaublich guten Arbeiten abgeliefert, denn seine Hauptdarsteller Tom Cruise und Dustin Hoffman holen wirklich alles aus ihren Rollen raus.
Sensationell.
Der Film hat 4 Oscars bekommen, nämlich für bester Film, wie du mir gerade erzählt hast, bester Hauptdarsteller.
Bester Film, bester Hauptdarsteller, beste Regie und bestes Originaldrehbuch. Und das ist zur damaligen Zeit für so einen Familientramafilm sensationell.
Vor allem zu einer Zeit, in der diese Fülle an Oscar-Auszeichnungen noch gar nicht so groß war.
Ja.
Da war es nur ein hoher Prozentsatz von diesen Oscars, die verliehen werden konnten. Ich weiß gar nicht, wie viel es damals waren, wie viele es heute sind, aber gefühlt, haben wir ja bei unserem letzten Podcast schon mal drüber gesprochen, werden es ja immer und immer und immer mehr Oscar-Statuen, die vergeben werden für die noch so kleinste Leistung, die bei so einem Film erbracht wird. Wir sehen, irgendwann gibt es dann sogar noch Oscar-Auszeichnungen für den perfekten Abspann.
Ja.
Und dann wird es auch da wieder kreativ, weil dann hast du plötzlich den kompletten Cast und die Crew und die kompletten Namen, die am Schluss alle durchlaufen, die laufen dann halt plötzlich mal von links unten nach rechts oben. Dann die nächste Steigerung wird wahrscheinlich sein, dass das in Wellenbewegungen von links unten nach rechts oben geht. Dann unterschiedliche Farben, dann blinkt's und hast du nicht gesehen, dann werden sie da auch ganz kreativ. Aber bis es soweit ist, haben wir noch ein bisschen Zeit, denke ich mal. Über unsere Hauptdarsteller Tom Cruise und Dustin Hoffman brauchen wir, glaube ich, nicht allzu viele Worte verlieren. Tom Cruise kennen die meisten aus der Mission Impossible-Reihe, die wir auch schon mal in einem eigenen Podcast bearbeitet haben.
Obwohl es tausendmal bessere Filme gibt mit ihm.
Wobei ich aber sagen muss...
Also es sind super Filme, verstehe mich nicht falsch, aber ich persönlich habe zum Beispiel Top Gun, Day of Thunder, Cocktail, Rain Man lieber als jetzt Mission Impossible, weil es einfach Filme mit emotionalen Knickpunkt sind.
Ja, ich meine, klar, das stimmt schon, nur ich muss da gleich mal sagen, es gibt so an sich, muss ich ganz ehrlich zugeben, keinen Tom Cruise-Film, wo ich sage, da hätte er nicht alles gegeben, was er kann. Der ist in jedem Film, in jeder Rolle, geht der all in auf und macht sich da wirklich die Mühe, sich darauf vorzubereiten, körperlich wie darstellerisch. Und deswegen bietet er einem auch immer einen exquisiten Film. Wie der Film unterm Strich dann zusammenläuft, bestes Beispiel, Tom Cruise, die Mumie. Da brauchen wir, glaube ich, nicht allzu viele Worte drüber verlieren.
Der Film wollte mehr, als er eigentlich ist. Er wollte das Original ansteuern, ist aber unter dem Ben Fraser-Franchise geblieben und hat kein Horror gezeigt. Und das ist der Fehler.
Ich glaube, er hat schon genügend Horror gezeigt. Er hat auch diese ganzen Elemente aufgenommen.
Aber viel zu lustig.
Viel zu lustig, viel zu actionlastig. Und dass man einen Russell Crowe dann noch als Dr. Jekyll und Mr. Hyde irgendwie dann noch unterbringen
wollte.
War nicht
ähnlich gut, aber es müsste halt düsterer sein. Ich bin jetzt gespannt auf dieses Jahr.
Also ich bin wirklich sehr, sehr auf den neuen Mumie-Film. Mami, der aber, glaube ich, so an sich überhaupt nichts mit dem Brandon Fraser-Franchise und dem
Original-Brandon
zu tun hat.
Stalkers Mummy. Und der ist halt richtig wie Dracula düster.
Und da
so muss es halt sein.
Da setze ich einiges drauf, weil nämlich das braucht dieses Franchise mal wieder. Ja. Also ein paar Filme, gerade diese Classic-Horrorfiguren, die Mumie, der Wolfsmensch, der jetzt am Ende des Jahres auch nochmal eine Neuauflage bekommt. Der Unsichtbare gab es vor ein paar Jahren schon eine Neuauflage, der aber finde ich...
Da kommt sogar der zweite Teil jetzt irgendwann raus, leider.
Ja, der aber finde ich ein bisschen auch am Ziel vorbeigeschossen ist.
Man hätte es düsterer machen müssen, wenn das Ganze ein Tick, also ich will nicht sagen blutiger, darum geht es mir gar nicht. Es geht einfach um diese Atmosphäre, die in einem Film erzeugt wird. Die war einfach nicht gegeben, die hat mich einfach nicht abgeholt. Und das ist was, wo ich sage, warum nicht? Warum gehe ich da nicht einen Schritt weiter, weil ich dann die 16er-Version nur kriege? Mein Gott, dann können die erst später reingehen.
Also diesbezüglich hat mich der Film schon abgeholt. Ich habe mir den damals in einem Münchner Kino angeschaut. Auch alleine, aber ich sag mal so, alles, was im Film passiert, hat schon Hand und Fuß. Das hat auch ordentlich gezogen. Nur die Auflösung mit diesem Anzug, das fand ich so ein bisschen unlogisch, weil diese ganzen Elemente, die aus diesem Anzug raus und reinfahren, um eben diesen Stealth-Modus zu erzeugen, wo sollen denn die hingehen, wenn die reingehen? Bohren die sich in den Körper?
Nein, wie beim Iron Man. Ganz klein.
Also fand ich jetzt so an sich nicht unbedingt groß nachvollziehbar, aber okay, anderes Thema. Dustin Hoffman war einer unserer besten Darsteller, die wir überhaupt hatten. Er hat leider Gottes auch schon die Schauspielerei größtenteils an den Nagel gehängt. Wenn, dann hat man bloß noch kleine Gastauftritte. Aber die meisten kennen ihn aus Filmen wie zum Beispiel Tootsie, war damals auch eine unglaublich gute Komödie.
Hook. Ein ganz normaler Held. Einer meiner Lieblingsfilme auch, Outbreak, lautlose Killer.
Auch Sleepers, Mad City mit einem John Travolta zusammen.
Super.
Ich finde, Mad City ist auch ein extrem aktueller Film geworden, obwohl der damals im Jahre 1997 war.
Ab den 2000ern ist er ja dann leider in diese Comedy-Schiene reingerutscht mit meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich. Im Rennstall ist das Zebra los.
Ja, wobei ich aber sagen muss, Dustin Hoffman war Gott sei Dank ein Darsteller, den man auch in allen Genres unterbringen konnte.
Aber ich finde ihn in solchen Filmen, die er früher gemacht hatte, wesentlich besser als in diesen, also auch in Comedy ist es super, aber in den früheren Filmen hat er mich mehr abgeholt.
Ja, das stimmt schon. Nur muss ich gleich dazu sagen, dass ein Dustin Hoffman sämtliches Repertoire auf dem Kasten hat.
Natürlich.
Er kann auch wirklich alles spielen. Wenn ich jetzt überlege, du hast einen Jason Statham, den könnte ich mir in einer Liebeskomödie so gar nicht vorstellen. Ich könnte mir einen Chris Hemsworth in einem Drama nicht vorstellen, weil du hast einfach ein gewisses Bild dieser Darsteller schon vor Augen, die sich einfach in keinen anderen Filmen dann mehr umsetzen lassen. Das ist das einzige Problem bei solchen Sachen.
Ja.
Ich habe mir die Bruce Springsteen, das Biopic angeschaut, wo du mir auch empfohlen hast. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, dass der Hauptdarsteller, an dem kränkelt eigentlich das meiste vom Film. Weil er sieht nicht aus wie ein Bruce Springsteen, das ist mal die eine Sache.
Doch, wie der frühere.
Finde ich jetzt zum Beispiel nicht. Aber das Problem, was ich damit habe, ist, ich kenne ihn hauptsächlich aus Shameless. Und ich warte schon bei der Bruce Springsteen Sache, warte ich schon die ganze Zeit drauf, dass er sich die nächste Line reinzieht, dass er wieder besoffen irgendwo im Eck liegt, dass er wieder die nächste Schlampe durchzieht, wie in der Serie halt eben auch. Aber ich sehe halt einfach nur den Lip aus Shameless und nicht Bruce Springsteen.
Ja, das ist dann, ja.
Das ist aber mein persönliches Problem, wo ich mit der Sache habe. So, wie geht's weiter? Als weibliche Nebendarstellerin?
Valerie Golino.
Woraus kennen wir die?
Die haben wir Fürchten und Lieben. Ich kenne sie als erstes, habe ich sie kennengelernt bei Hot Shots.
1 und 2, genau darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass ja. Hot Shots 1 und 2.
Aber mein erstes Kennenlernen in der Filmwelt mit ihr war ein ganz anderer Film, nämlich mit Kurt Russell, Flucht aus L.A.
Nein.
Escape from L.A.
Viel, viel früher noch.
Das war meine Jugend in der Situation, wo ich sie kennengelernt
hatte. Ja, aber komm, deine Jugend war ja auch Leaving Las Vegas. Da war sie nämlich die Dame an der Bar, die von Nicolas Cage angesprochen wird.
Ja, wollte ich auch gerade sagen.
Aber in dem Film ist sie, finde ich persönlich, auch bloß optisches Beiwerk.
Ja.
Also sie hat jetzt keine Rolle, wo man sagt, die wäre unersetzlich.
Aber das, was sie schauspielert, macht sie wirklich gut.
Ja, definitiv. Also der Film hat auch seine Oscars zu Recht verdient.
Ja.
Aber bevor wir jetzt zur Story des Films kommen, endlich mal, wollen wir noch ein paar kleine Randnotizen erwähnen, nämlich die Altersfreigabe von Rain Man, die beläuft sich auf eine FSK 12, die ist, finde ich, voll gerechtfertigt.
Ja.
Dann der Soundtrack ist von unserem deutschen Exportschlager Hans Zimmer komponiert und verfasst worden. Und wir werden es immer und immer wieder sagen, Hans Zimmer ist und bleibt einer der besten Soundtrack-Komponisten, die es aus meiner persönlichen Sicht raus gibt. Denn er hat die Soundtracks geschrieben zu eben Rain Man, dann
Gladiator, Hannibal, Pearl Harbor, The Dark Knight, die ganze Reihe, Last Samurai, ikonisch, der Fluch der Karibik.
Ja, selbst von uns schon mal erwähnt, ein Vogel auf dem Drahtseil, Tage des Donners. Er hat ja für gefühlt sämtliche Jerry Bruckheimer-Filme den Soundtrack gemacht.
Ja.
Und er hat jetzt auch demnächst bei uns, glaube ich, in Augsburg auch so ein Live-Konzert.
Ja, habe ich gelesen, ja.
Ob er persönlich vor Ort sein wird, ich weiß es nicht. Oder ob nur die Musik von Hans Zimmer gespielt wird.
Nur die Musik.
Das wäre nämlich jetzt eine geile Sache. Also wenn Hans Zimmer höchstpersönlich als wie so ein Dirigent da wäre und das machen würde und vielleicht danach noch Autogramme und vielleicht Interviews geben würde, das wäre eine richtig geile Sache. Da hätte ich mir jetzt die Karte schon längst gekauft. Aber die Musik, mei, da sage ich, wie es ist. Klar, über so eine Leinwand bzw. große Boxen in der Halle ist das bestimmt auch sehr, sehr geil. Aber wenn es mir um die Musik geht, dann mache ich irgendein Streaming-Portal auf oder hole mir eine CD oder sonst irgendwas und kann reinhören.
Aber er hat zu ikonischen Filmen die Musik geliefert. Aber was du mir gerade offline gesagt hast, für mich zum Beispiel ist John Williams ebenwürdig. Den meinte ich nämlich.
Ja, also es gibt ja zahlreiche Soundtrack-Komponisten, wie jetzt zum Beispiel Jerry Goldsmith noch, selbst John Carpenter hat auch ikonische Soundtracks für seine Filme geliefert.
Ja.
Also unvergleichlich ist einfach der Soundtrack zu Halloween oder Flucht aus L.A., diese Intro-Themen.
Ja.
In dem Moment, wo die schon loslegen, weißt du schon genau, mit wem du es zu tun hast. Aber jetzt zur Story von Rain Man. Der Film spielt in den späten 1980er Jahren, als Autismus noch nicht so weit verbreitet war, zumindest nicht in den Köpfen der Gesellschaft angekommen ist. Ist mir, als ich ihn gestern angeschaut habe, gleich aufgefallen, dass viele Leute, selbst die Ärzte, das Thema Autismus so noch gar nicht groß auf dem Schirm hatten. Also da gibt es auch dann diese Szene, wo er dann später im weiteren Verlauf des Films mit ihm zu diesem Psychologen geht und auch die Krankenschwester dann schon meint, sie kennt das Thema gar nicht.
Ja.
Und die Stelle, als er dann die Straße überqueren möchte und auf halbem Weg schaltet die Ampel plötzlich um von Walk auf Don't Walk und er bleibt mitten drauf stehen und die Leute reagieren auf seine Ticks und auch sein ganzes Verhalten hin mit absolutem Unverständnis. Und das hat mir schon irgendwo gezeigt, dass die Leute damals mit sowas überhaupt noch nichts anfangen konnten. Und heute, da schmeißen sich die Leute in den fließenden Verkehr, nur um sich auf die Straße zu kleben. Und das wird mit absolutem Verständnis und auch Akzeptanz irgendwo, damals zumindest, heute nicht mehr so, aber mit absoluter Akzeptanz angesehen. Ne? Und damals halt einfach nicht.
Ja.
Aber im Vordergrund stehen ja unsere beiden Hauptdarsteller Tom Cruise. Er spielt den Charlie Babbitt. Der ist ein ganz schleimiger...
Aalglatter, kann man gleich sagen.
Ja, du sagst es, aalglatter, aber auch in sich selbst so ein bisschen verliebter, egoistischer Autohändler. Der erfährt, dass er eine Erbschaft macht, weil sein Vater gestorben ist. Und er bekommt nur einen alten Klassiker, also ein altes Auto. Was aber noch top im Schuss ist, ich weiß jetzt nur nicht genau, was es für ein Modell an sich genau war. Und die preisgekrönten Rosenbüsche.
Ein 49er Buick Roadmaster Serie 70 Cabriolet.
Genau, es wurden da glaube ich bloß bis was um die 8000 davon weltweit gefertigt.
Ja.
So sagt man zumindest im Film. Aber mit einem Auto und ja, preisgekrönten Rosenbüschen muss er sich zufrieden geben, weil er erfährt nämlich auch zeitgleich, dass es noch ein Wertvermögen gibt in Höhe von 3 Millionen Dollar, die in einen Treuhandfonds gehen. Und er macht diesen Treuhandfonds dann dementsprechend ausfindig und es stellt sich heraus, dass das so ein Sanatorium ist, in dem es nur körperlich wie geistig, ja, eingeschränkte Menschen gibt, um die man sich kümmern muss. Dort versucht er irgendwie mit dem Leiter noch irgendeinen Deal rauszuhandeln, dass er zumindest die Hälfte bekommt, weil es ist ja sein Geburtsrecht. Heutzutage nennt man das Pflichtanteil, der ihm da zusteht. Aber der sagt halt natürlich, da hat er keine Handhabe drauf. Er hat dem Vater von Charlie ein Versprechen gegeben und die Loyalität endet mit dem Tod. Ja, Tom Cruise möchte zurück zu seinem Auto gehen, aber da sitzt ein auf den ersten Blick verwirrter Mensch drinnen, gespielt von Dustin Hoffman. Und ich muss gleich dazu sagen, umwerfend gespielt von Dustin Hoffman, der sich auch ganz, ganz schnell eigentlich in genau dieser Szene schon herausstellt als Charlies Bruder.
Und dessen, weil er seinen Vater kennt und das Auto.
Ja, genau. Also er sagt ja, mein Daddy ließ mich in der Einfahrt immer ein bisschen rumfahren. Ja, er kennt den Vater, er kennt den Namen der Mutter, auch den Todestag der Mutter. Und es war eine ganz geile Szene, wo es dann eben hieß, ja, die Sitze waren damals, ich glaube, braun und jetzt sind sie in diesem abgedroschenen Rot.
Und dann sagt er...
Und Tom Cruise sagt dann eben, die Sitze waren früher wirklich mal in dieser Farbe. Ja. Man könnte es als vorübergehende Unzurechnungsfähigkeit ansehen, aber Tom Cruise sieht seine einzige Chance auf seinen Pflichtanteil, indem er Raymond, so sein größerer Bruder oder älterer Bruder, kurzerhand entführt.
Nennen wir es so, ja.
Um einfach, ja, ich weiß nicht, was er genau vorhatte, das wird in dem Film nämlich nicht ganz so gut dargestellt, aber er möchte zumindest seinen Pflichtanteil irgendwie rauspressen. Nur was er überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, ist, dass Menschen mit Autismus, und das wird auch schon in der Klinik ganz, ganz gut erklärt.
Wo man ihn auch erklärt, dass er Autist mit einer Inselbegabung ist. Das heißt, dass sein Hirn hochfunktionell ist, aber keine tiefen Beziehungen zu Menschen aufbauen kann. Kleinste, einfachste Alltagshandlungen nicht ohne Hilfe ausführen und er erträgt keinerlei Abweichung von seinen gewohnten Tagesabläufen.
Genau, also er ist auf jeden Fall in seiner eigenen kleinen heilen Welt, die... Ja. Ganz, ganz strikte Abläufe, also Tagesabläufe hat und die kleinsten Abweichungen davon bedeuten schon
Stress,
dass auch dieses ganze emotionale Gefüge dieses Menschen schon ganz, ganz stark aus dem Gleichgewicht kommt.
Ja.
Und was könnte mehr zerrüttend für so einen Menschen sein, als wenn der aus seiner heilen Welt, aus diesem Sanatorium rausgenommen wird und, sage ich mal, in die offene Welt hinausgebracht wird?
Ja.
Wo er keine Sicherheiten hat, wo er auch keinen strikten und festen Tagesablauf hat. Aber das passiert Dustin Hoffman in seiner Rolle als Raymond. Und selbst Charlie Babbitt muss ganz, ganz schnell feststellen, dass er sich da einen echt üblen und anstrengenden Klotz ans Bein gebunden hat. Weil er war ja sein ganzes Leben für sich selbst verantwortlich, muss jetzt aber mit einem Menschen klarkommen, der noch nicht einmal mit sich selbst klarkommt, beziehungsweise auf sich selbst achten kann oder für sich selbst sorgen kann. Und da gibt es diese unglaublich coole Szene und vor allem auch eindringliche Szene am Flughafen, weil es heißt, ja, wir müssen jetzt ins Flugzeug steigen.
In 2 Stunden in L.A. zum Meeting sein muss.
Genau, weil Tom Cruise wieder zurück nach L.A. muss, aber Dustin Hoffman ist in seiner Rolle so begabt, er kann ganz, ganz schnell rausfiltern, er ist zahlenbegabt, er kann sagen, diese Airline hatte in diesem und jenem Jahr dieses und jenes Unglück, bei dem so und so viele Leute gestorben sind. Er weigert sich dementsprechend natürlich auch in ein Flugzeug zu steigen.
Und Charlie sucht ja jede Airline, die er auf dem Display findet, heraus und immer sagt seinem Bruder, nein, die geht nicht, aufgrund dessen, sie hat so und so viele Unfälle, da passt das auch nicht, bis auf Qantas. Qantas ist die einzige Fluggesellschaft, die keine Unfälle hatte.
Nennenswerte zumindest.
Nennenswerte, was wir herausgefunden hatten.
Ja, genau. Also, was macht man? Man setzt sich ins Auto und fährt nach L.A.
Über den Highway.
Genau, also es gibt da auch da, könnte man sagen, es ist ein Roadmovie.
Ja.
oder ein Roadmovie-Drama, weil der Film ist in mancherlei Hinsicht nur unfreiwillig komisch.
Situationskomik.
Ja, aber ich verstehe jetzt diese Situationskomik nicht als eine Situationskomik, die improvisiert.
Ergibt sich einfach aus der Situation heraus.
Genau.
Wo man schmunzelt, nicht lacht herzhaft, sondern einfach, weil es einen zu fast Tränen führt.
Ja, nur was ich halt eben meine ist, worauf ich hinaus will, ist, dass solche Szenen, so Situationskomik, wie wir sie jetzt gerade angesprochen haben, Dustin Hoffman beschwert sich, er hat noch nicht seine Unterwäsche an. Er muss zurück nach Cincinnati fahren, ewig weit in sein Einkaufszentrum, in seinen Laden, damit er seine Unterwäsche kaufen kann. Und Tom Cruise, du merkst schon, wie er so am Zahnfleisch daherkommt, weil er kann einfach nicht mehr. Ne? Ja. Haut den Stempel rein, mitten auf der Landstraße, steigt aus und schreit durch die Gegend, egal wo du die Unterwäsche kaufst, es immer Unterwäsche sein wird und sonst was. Und das wirkt für einen, sag ich mal, Unbeteiligten erst einmal sehr, sehr lustig. Aber wenn man sich in seine Lage reinversetzt, egal was er macht, kann er definitiv nur die falsche Unterwäsche kaufen, weil sie nicht in Cincinnati im Einkaufszentrum gekauft wurde.
In dem Laden X.
Da merkt man auch schon
Diese Zwänge,
ja, wo ich jetzt auch vorhin schon erwähnt habe, wo wir jetzt auch mal drüber sprechen, obwohl wir es vielleicht nicht zu 100%ig wissen. Aber ich verstehe es jetzt mal so, dass auch gerade ein Autist, wie jetzt zum Beispiel Dustin Hoffman in seiner Rolle, die sind wie demente alte Menschen oder Kleinkinder.
Ja.
Können auch nicht selbst für sich sorgen. Und wenn ich überlege, dass Kinder, ähnlich wie jetzt Dustin Hoffman, der steigt zwar jetzt nicht ganz so aus mit seiner Unterwäsche wie ein Kind, wenn du den Apfel durchschneidest, obwohl das Kind abbeißen wollte, wenn du den Apfel in Schnittchen machst, anstatt in Streifen zu schneiden oder sonst irgendwas, dann können Kinder da extremst ausflippen.
Aber das ist ja genauso in dieser einen Szene im Motel, wo er sich dann, oh, was möchtest du zum Essen? Fischstäbchen. Wo er jeden Tag ja seine Essensgewohnheiten aus dem Heimkind und Tom Cruise besorgt ihm ja die Fischstäbchen. Aber es sind halt dann nur 4, wo er sagt, es gibt aber immer 8. Was macht er? Kurzerhand, er nimmt das Messer und schneidet halt die 4 in 8 Stücke.
Ganz genau. Und so musst du es teilweise wirklich auch sehen, dass, ja, also es klingt jetzt auch ganz, ganz böse, aber dass Kinder wie kleine Autisten sind.
Ja.
Wie schon gesagt, du musst auch ganz vernünftig mit ihnen reden, vieles auch erklären. Wie bei Dustin Hoffman muss auch Tom Cruise des Öfteren mal sagen, hey, hier, hallo, hier spielt die Musik und hast du gehört? Aber man musste extremst auf diese Menschen eingehen. Ja, er macht sich mit ihm auf den Weg über die Autobahn, über den Highway nach L.A.
Aber der Highway ist auch zu gefährlich.
Ja, genau, er ist zu gefährlich, weil ein Autounfall da ist, weil zu viele Autos da sind. Und ja, man sieht, Tom Cruise hat gerade zu Beginn des Films extremste Schwierigkeiten, sich auf die Bedürfnisse und auch auf die Zwänge von seinem großen Bruder einzulassen und auch darauf zu reagieren.
Ja.
Ich meine, da gibt es auch diese lustige Szene, wo sie im Hotelzimmer sind und Tom Cruise vernascht gerade seine Freundin.
Und er setzt sich an den Bett ran.
Genau, Dustin Hoffman hört einfach das Gestöhne, die Action, die halt da im Bett abläuft. Man sieht überhaupt nichts, aber er, wirklich wie ein kleines Kind, ist neugierig, geht zum anderen Schlafzimmer und riskiert so einen kleinen Blick und ja.
Er denkt sich
halt einfach nichts dabei und setzt sich einfach ans Fußende und schaut fern. Ja? Also ich sage ja, da sind alte Menschen ganz genau das Gleiche. Aber wir wollen ja nicht auf Kinder und alte Menschen jetzt großmächtig rumhacken oder das Thema Autismus herabwürdigen oder herabsetzen.
Es sind Ticks, die für einen außenstehenden Menschen nicht nachvollziehbar sind.
Ja, aber es ist halt einfach so.
Aber dafür zum Beispiel zum Beruhigen gibt der Charlie, oder was heißt zum Beruhigen, aber zum Ablenken ein Telefonbuch. Dieses lernt er auch auswendig bis G.
Bis G, genau.
Und beim nächsten Frühstück, wo sie dann in einem Diner,
Diner
sind und die Kellnerin ihn fragt, was er denn zum Frühstück möchte. Und aufgrund nur des Namensschildes kann er die Adresse von ihr nennen.
Ja, die Telefonnummer auch.
Und die Telefonnummer auch, genau. Und das ist schon heftig.
Ja, ich meine, allein da sieht man schon, dass das Gehirn von Dustin Hoffman bzw. von Raymond extrem leistungsfähig ist und auch aufnahmefähig ist. Man hat das tatsächlich mit autistischen Menschen gemacht. Man hat die in einen Helikopter gesetzt, ist einmal über Manhattan oder New York, hat man einen kleinen Rundflug gemacht. Nur einmal ist man da so im Kreis geflogen und die sollten dann die Draufsicht aus dem Helikopter zeichnen. Und ohne Scheiß, die haben das 1:1 abgezeichnet. Selbst ein Sprung oder ein kaputtes Glas haben die genauso wiedergegeben.
Wie sie es gesehen haben, ja.
Ich glaube mal nicht, dass die es groß gesehen haben, sondern das ist wirklich wie so ein fotografisches Gedächtnis. Das, was sie sehen, brennt sich bei denen ein und wird irgendwo abgespeichert.
Ja.
Und wenn sie es wiedergeben sollen, können sie es auch. Und da ist Raymond ähnlich gestrickt. Wie du gerade gesagt hast, er kann sich das Telefonbuch innerhalb von einer Nacht bis G durchlesen und jeden Namen und jede Telefonnummer diesbezüglich merken. Und da gibt es diese ikonische Szene mit den Zahnstochern.
Wollte ich gerade drauf hinaus.
Ja, die Bedienung soll ihm einen Zahnstocher geben. Es fallen ihr wirklich die ganze Packung auf den Boden. Und Dustin Hoffman schaut bloß auf diesen ganzen, ja, sag ich mal, Berg Zahnstochern und sagt 246.
Nein, 82, 82, 82.
Aufgrund dessen stellt sich...
3 mal 82 sind 246.
Ja, genau, stellt sich halt eben raus, dass es 246 Zahnstocher sind. Und Tom Cruise erkundigt sich, wie viele denn da drinnen sind. Und sie sagt ja 250. Und er sagt, ja, war zumindest nah dran. Und in dem Moment, wo er sich umdreht und gehen will, sagt sie aber noch, 4 Stück sind in der Schachtel geblieben.
4 Stück sind in der Schachtel und das ist schon heftig.
Weiter geht's dann mit der Untersuchung beim Psychiater. Ja, der dann eben sagt, ja, was ist die Quadratwurzel aus 2000XY und hast du nicht gesehen? Zack, zack, zack. Dustin Hoffman kann die korrekte Antwort geben.
Alle, das heißt Multiplikation, Geteiltaufgaben, Hochrechnung, wo du denkst so, okay, und alles ohne Taschenrechner, krass. Aber dann zum normalen Bezug, was kostet ein Auto, was kostet, ich glaube, eine Milch?
Socken. Oder eine Tafel Schokolade.
Eine Tafel Schokolade, kostet die? Genau.
Ja, $100. Oder du
ein
hast,
neues Auto.
Oder du hast einen Dollar und 50 Cent weg. Wie viel bleiben dir da noch? Ja, 70 Cent. Da siehst du, er hat überhaupt keinen Bezug zu Geld und auch zu Werten.
Ja.
Aber Mathematik, so wie es ausschaut, liegt ihm.
Ja.
Zahlenverständnis.
Wo Charlie dann sagt, eigentlich müsste er für die NASA arbeiten.
Ja, so, genau.
Ja. Bei manchen Zwischenstationen oder wenn sie halten, scheint am nächsten Tag leider nicht die Sonne, sondern es regnet. Und da macht Raymond dann ihm klar, bei Regen gehen wir nicht raus.
Ganz genau. Also sie sind gezwungen, an manchen Orten länger zu bleiben, als sie eigentlich wollen oder müssen.
Ja.
Ebenfalls hat er seinen Tick. Er sieht immer um eine bestimmte Uhrzeit das Fernsehgericht im TV. Und wenn er das nicht bekommt, dann ja, dreht er einfach durch. Da macht Tom Cruise eben auch ein Haus ausfindig, klingelt dort. Eine Frau macht auf und er gibt sich als, was war es, glaube ich, so... Fernsehstudie und sonst was aus.
Genau.
Und dass sie da kurz...
seine Sendung sehen können.
Genau, natürlich.
Was auch dann als erstes nicht funktioniert in dem Sinne, wie sie dann aber bei der Ehrlichkeit bleiben, funktioniert sofort.
Ja, ganz genau. Eben, wie man immer so schon sagt, Ehrlichkeit wert am besten.
Ja.
Ne? Und... ich finde auch die Aussage von Tom Cruise so unglaublich gut und auch so unglaublich emotional, weil er eben sagt, ja, er sieht immer dieses Fernsehgericht und entweder lassen sie ihn rein, das ganz kurz anschauen, oder sie sehen zu, wie er auf der Veranda einen Anfall bekommt.
Ja.
Da siehst du, dass die Menschen mit sowas eigentlich schon überhaupt noch nie konfrontiert wurden. Und ich weiß nicht, wie es damals war. Ich war einfach noch zu jung für diese Zeit, inwiefern Autismus damals schon wirklich eine Rolle gespielt hat.
Wurde unter den Teppich, glaube ich, gekehrt.
Ja, ich glaube, es war ähnlich wie viele Krankheiten damals oder Einschränkungen damals auch, sehr unangenehm.
Ja.
Ich glaube, ein großer Teil hat auch dazu beigetragen, dass Dustin Hoffman so extrem gut gespielt hat, dass man sich auch öfter mal an solche Stoffe herangewagt hat.
Es ist einfach mehr in die Öffentlichkeit getreten worden.
Ja, aber ich finde aber auch extrem wichtig.
Und auch richtig gut.
Also, Dustin Hoffman hat sich
Man hat es nicht verunglimpft.
Ja, das ist vor allem auch sehr würdevoll auch dargestellt. Also man hat jetzt nicht so, wie es in Tropic Thunder von Ben Stiller dargestellt wird, dieser Forrest Gump-Verschnitt, Simple Jack, dass man eben sagt, ah ja gut, er ist einfach nur ein Typ gewesen, der einen Trottel gespielt hat, sondern Dustin Hoffman hat sich äußerst akribisch auf diese Rolle vorbereitet. Er war über ein Jahr damit beschäftigt, dass...
Mimik, Gestik, wie sich die Leute verhalten.
Ja, das Verhalten eines Autisten zu studieren, also wirklich zu studieren und zu erlernen. Er hat sich mit Betroffenen
auseinandergesetzt,
mit den Familienmitgliedern der Betroffenen auseinandergesetzt. Er hat, wie du gerade gesagt hast, er hat über ein Jahr mit diesen Leuten auch auf engstem Raum teilweise zusammengelebt, um die Verhaltensweisen sich einzuprägen.
Dieses Walbrook, wo man am Anfang des Filmes kennenlernt, es heißt anders, aber diese Leute, die zum Beispiel vom Fernseher sitzen, das sind die Leute, das ist ein Fun Fact, die ihm auf diese Rolle
vorbereitet haben. Okay, also dieses Walbrook ist dieses Sanatorium.
Also es heißt anders, es heißt nicht Walbrook, aber es gibt eine Szene, wo dann Charlie in diesen Raum reinguckt, also Tom Cruise, und Autisten sieht und dann guckt die zum Beispiel...
Auch zurückgucken.
Diese Gruppe, die in diesem Fernsehzimmer sitzt, das sind zum Beispiel eine Kommune, wo Dustin Hoffman mit gelebt hat. Und der, wo ihn dann Tom Cruise anrempelt und dann sagt, ich, entschuldigen Sie, ich möchte da rein. Das ist einer, der sogar mit Dustin Hoffman, also Dustin Hoffman unterstützt hat und ihm Tipps dazu gegeben hat.
Okay. Auch ein ganz kleiner Fun Fact ist, Tom Cruise, Dustin Hoffman läuft in dem Film ja ein bisschen seltsam. Er hat sich wirklich äußerst spitze kleine Kieselsteinchen in den Schuh reingepackt, um nicht immer so fest draufzutreten, ne? Und ja, dieses Laufen für ihn schon unangenehm zu machen. Und deswegen läuft er in dem Film so. Also das ist jetzt nicht, dass man sagt, naja gut, er hat da ganz normale Schuhe an und kann das einfach extrem gut, sondern er hat nachgeholfen. Er hat sich da spitze Steine rein und hat diesen Gang dadurch eigentlich erst so prägnant gemacht.
Ja, ja, wie geht's denn weiter? Das geht damit weiter, dass sie, Charlie hat eine Idee, ist nämlich ein Geldnot durch seinen Job. Er braucht Geld, ja, um sein Unternehmen am Laufen zu halten.
Ich würde mal sagen, eher zu retten.
Zu retten, ja, kann man auch so nennen. Und was fällt ihm natürlich ein? In Sin City in der Nähe. Ich kann nach Las Vegas gehen, genau, und kein Geld damit gewinnen. Und ich habe einen hochbegabten Bruder, der sich mit Zahlen auskennt.
Ganz genau. Das hat er aber auch ganz, ganz schnell rausgefunden, weil die sitzen ebenfalls wieder in einem Diner nähe Las Vegas und in der Jukebox läuft ein Song, den Dustin Hoffman gleich betitelt mit, ich glaube, D2 war das.
Ja.
Es trifft zu. Es ist D2, ist der und der Song. Und Tom Cruise will da so ein bisschen was ausprobieren. Ne? Fragt nach, was ist dieser Song? Dustin Hoffman sagt, ja, es ist diese Nummer. Und es läuft bei 2, 3 Songs so. Und dann siehst du gleich die nächste Blende nach draußen, wie er ein ganzes Deck Pokerkarten vor ihm auf die, nicht Motorhaube, auf den Kofferraum des Autos legt. Zack, 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 zack. Dustin Hoffman soll sich die Karten anschauen und dann fragt er nur noch, welche Karten habe ich jetzt noch auf der Hand? Sein Bruder Raymond kann ihm tatsächlich sagen, es sind, glaube ich, 2 Buben und das und das und das. Und das trifft alles zu. Und da fällt der Groschen. Da verscheppert er seine teure Rolex, um noch die letzten Groschen zusammenzutragen und für die beiden bei einem Schneider vernünftige Anzüge anfertigen oder zu lassen oder zu kaufen, Schuhe zu kaufen, um in Las Vegas in ein Casino reinzukommen. Ich war damals vor 2 Jahren. Ist, glaube ich, schon länger her. Also ich war auf jeden Fall auch schon in Las Vegas und da darfst du rein, egal wie du gekleidet bist. Und wenn du in Mickey-Maus-Kostüm reinmarschierst, das ist denen scheißegal.
Das ist auch schon sehr, sehr lang her. 2004.
Ja, und deswegen sage ich, manche Sachen wären, glaube ich, mit einer gewissen Kleiderordnung gar nicht mal so schlecht bedient.
Ja, das ist schon manchmal, wenn du da überlegst, wie die Leute da rumlaufen.
Ja, nicht nur, wie sie optisch rumlaufen, sondern auch mit welchen Gemütszuständen, weil da wird natürlich gefeiert, Party gemacht.
Das ist Partystadt, inzwischen das ist Mallorca, der Amerikaner.
Ja, ich sage ja, inzwischen ist Dampfen auch ordentlich angesagt, also da gehst du in so ein Casino. Aber ist ja klar, du sollst ja benebelt sein, um nicht mitzukriegen, wie du abgezogen wirst.
Gibt zum Beispiel kein Casino in der Uhr, um nicht zu wissen, ob spät
wie ist. Wie spät es ist, ja? Das stimmt, das kann ich bestätigen und vor allem, du hast auch kein einziges Fenster irgendwo. Weder ein Oberlicht an der Decke oder im Casino an der Seite oder sonst irgendwas. Du siehst nicht, ist es Tag oder ist es Nacht. Und das ist ganz gezielt so gewählt, weil natürlich, du sollst eben nicht
kein
wissen.
Kein Zeitgefühl mehr haben.
Ganz genau. Aber ohne jetzt groß abzuschweifen.
Auf jeden Fall setzen sie ihre ersten Münzen, Jetons.
Ja. Die Chips.
Und die Chips, ja. Auf jeden Fall, der erste Move war nicht so begeistert. Ist also Charlie echt, wo er sich denkt, okay, was habe ich doch viele hier gemacht? Und dann sagt Raymond nur...
Mit den Damen. Es gibt viele von ihnen. Es gibt
viele von ihnen.
Ja, weil Tom Cruise regt sich auf, weil beide spielen ja ihr eigenes Blatt irgendwo. Und während Dustin Hoffman sagt, ich nehme noch eine Karte und das ist eine Dame, sagt Tom Cruise, ja, super toll, du hast mir meine Damen geklaut, die hätte ich gebraucht. Und Dustin Hoffman sagt nur, es gibt viele Damen. Zack, die nächsten Karten, Dame, Dame, Dame. Selbst der Kartengeber bekommt noch 2 Damen.
Und überbietet sich damit, ja.
Genau, und überbietet sich damit, was dazu führt, dass Tom Cruise und Dustin Hoffman die erste Kohle einfahren. Ja. Und dann gibt es da so eine richtig coole Szene, die auch mit einer extrem geilen Musik untermalt ist, wo sie dann ein Blatt nach dem anderen ausreizen, gewinnen, gewinnen, gewinnen. Ihre Chips werden immer mehr und auch die Casino-Leitung wird schon auf sie aufmerksam. Ja? Da merkt man eben auch, und das ist das Geile in solchen alten Filmen noch, man hat nur...
Eine Vermutung.
Na, nicht nur die Vermutung, darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus, sondern dass du in Nebensächlichkeiten extrem wichtige Informationen erhältst.
Ja. Ne?
Es kommt dann eben diese Blende, da sagt der Kartengeber, beziehungsweise der, der auf den Kartengeber achten soll, ruft oben in der Zentrale an und sagt, ja, nehmen Sie diesen Tisch mal auf. Und dann siehst du diese Zentrale, wo die ganzen Kameras zu sehen sind, wie die vor dem Bildschirm hocken und sagen, ja, es ist kein System zu erkennen. Man sieht nicht, dass der Karten zählt oder irgendeinen Computer oder sonst irgendwas verwendet. Und dann wird aber erwähnt, dass es eigentlich unmöglich ist, bei einem Sechser-Deck alle Karten zu zählen. Aber Raymond schafft's.
Ja.
Und das zeigt auch wieder, wenn man zwischen den Zeilen liest, wie hochbegabt dieser Mensch eigentlich ist.
Ja.
Das Ende vom Lied ist, die gewinnen, glaube ich, bis was um die $88,000. Das bringt Tom Cruise wieder an die Spitze. Sein Unternehmen ist gerettet. Er kann sogar seine Uhr, die er verpfändet hat, wieder auslösen. Und von dem Geld wird natürlich auch eine unglaublich teure Präsidentensuite, das glaube ich.
Angemietet.
Da merkt man auch schon, es ist eine extrem emotionale Szene, weil in der Hotellobby wird Dustin Hoffman von einer Dame angesprochen.
Dame der Nacht.
Ja, wie man auch immer nennen mag. Aber er wird von ihr angesprochen und relativ schnell auch wieder abserviert. Doch er ist auf dem Stand. Er trifft sich um 10 mit Iris zum Tanzen. Und Tom Cruise meint eben, ja, hast du schon mal getanzt? Ich weiß es nicht. Und da merkt man auch wieder, dass sein Autismus ihn da im Weg steht.
Ja.
Also er kann sich einfachste Dinge nicht merken. Also er hat auch die kompletten Shakespeare-Bücher gelesen, aber sagt immer, ich weiß es nicht, ob ich sie gelesen habe. Er wird auf jeden Fall von Tom Cruise gefragt, ja, hast du schon mal getanzt? Ich weiß es nicht. Und eine unglaublich gefühlvolle Szene ist ja, wie Tom Cruise ihm die ersten Tanzschritte beibringen möchte. Und da merkt man auch schon, dass die beiden langsam so zu so einer Einheit geworden sind. Also wirklich wie so ein Brüderpaar. Und Tom Cruise möchte seinen großen Bruder umarmen und der kann einfach mit körperlicher Nähe nicht, schreit kurz auf und kriegt also wie so einen kleinen Anfall. Und da merkst du schon, dass Tom Cruise das extrem auch nahe geht, dass er seinen Bruder niemals umarmen kann.
Ja.
Ja, aber um die Sache jetzt nicht unnötig in die Länge zu ziehen, die beiden haben am Schluss eine Anhörung mit dem Doktor aus dem Sanatorium von Raymond und einem unabhängigen Psychologen, der eigentlich nur dafür da ist, um Charlie seinen Bruder im Endeffekt wieder wegzunehmen. Weil Tom Cruise sagt es ja eben auch genau so. Anfangs ging es tatsächlich um diese $1,5 Millionen.
Ja.
Da ging es nur ums Geld, um seinen Anteil zu bekommen. Aber inzwischen geht es einfach um dieses, ja, Familiendasein. Um den Menschen an sich. Weil er einfach sagt, es wäre schön gewesen, dass ich meinen Bruder länger als nur diese 6 Tage, die ich mit ihm jetzt hatte, kennen durfte.
Ja.
Und er möchte sogar die Verantwortung für ihn übernehmen. Er möchte ihn bei sich zu Hause aufnehmen und sich um ihn kümmern. Aber da spielten halt einfach die Behörden, die Ärzteschaft und sonst was spielen eben nicht mit und versuchen die beiden halt auf diese Weise wieder zu trennen. Und ich finde, der emotionalste Teil ist einfach der Schluss.
Mit dem Zug?
Nein, nicht der Schluss mit dem Zug, sondern wie die beiden wirklich in dieser Anhörung sitzen. Weil du merkst, dass Raymond inzwischen weniger auf seinen Therapeuten hört als auf seinen Bruder.
Ja, ja, stimmt.
Ich finde persönlich, da kommen auch die meisten Emotionen rüber, weil du hast während des ganzen Films, du musst lachen, du musst mit trauern und ja, leidest in gewisser Form auch mit, aber du hast auch immer irgendwo so eine gewisse Form von Unbehagen in dir, weil du einfach immer das Gefühl hast, scheiße, jetzt passiert das nächste Unglück. Wann passiert das nächste Unglück,
ja,
oder das nächste Drama? Das ist so das Einzige, wo ich für mich persönlich sagen musste, hat so mein Filmvergnügen speziell gestern so ein bisschen getrübt. Ich kenne den Film zwar auch sehr gut und habe ihn auch schon öfter gesehen, aber gestern ist mir das so ein bisschen aufgefallen, weil ich mir immer so überlegt habe, wie würdest du jetzt da reagieren? Ja, wenn du einen voll ausgewachsenen Menschen neben dir hast, zu dem du mit Worten fast gar nicht durchdringen kannst.
Ja.
Ja, und da musste ich mir halt eben auch mal so die Frage stellen, wie hast du den Film, um auf unseren letzten Podcast zurückzukommen, wie hast du den Film damals wahrgenommen? Ja, da hast du es halt einfach angeschaut. Du konntest mit diesem Thema Autismus und auch das, was damit Hand in Hand einhergeht, nicht viel anfangen.
Ja.
Heute siehst du das eben ganz, ganz anders. Und ich habe den gestern ganz bewusst nochmal auf die Art und Weise angeschaut, als hätte ich ihn noch nie gesehen. Und da ist mir das dann wirklich so aufgefallen, dass ich immer so eine gewisse Anspannung in mir hatte. Oh Gott, was passiert als nächstes, wenn er plötzlich aus dem Auto verschwunden ist, ja, und auf der Straße umherirrt? Was ist mit dem kleinen Backofen, wo der Rauchalarm dann losgeht? Das sind alles Situationen, die für mich so ein bisschen Unbehagen erzeugt hatten.
Verständlich.
Ist jetzt so nicht großmächtig schlimm, aber es macht den Film noch wesentlich komplexer und intensiver, weil du einfach Praxis. Situationen hast, die für einen normalen Menschen Alltag sind, ja. aber für solche Menschen wie Autisten einfach Stresssituationen sind, ja. die damit aber auch nichts anfangen können, also auch total überfordert sind.
Ja.
Und um nochmal so ein bisschen auf einen kleinen Fun-Fact überzugehen, dass die von allen weltweit geliebte und großgefeierte Sitcom The Big Bang Theory hat ja auch einen Hauptcharakter, nämlich Sheldon, der ebenfalls eine gewisse Form von Autismus hat.
Ja.
Also da fällt mir so ganz speziell ein.
Das ist mein Platz.
Das ist mein Platz auf dem Sofa. Ja, dann setz dich doch woanders hin. Nein, ich kann nur auf diesem Platz sitzen.
Meine Zwänge.
Ja, genau, weil der lebt ja auch mit so gewissen Zwängen. Nur bei dem ist es halt auch wirklich so, der lebt es dann auch so, dass er dann wirklich seine Zwänge in den Vordergrund stellt. Mir ist völlig egal, ob ihr, sag ich mal, finanzielle Verluste habt oder körperliche Leiden habt. Meine Bedürfnisse sind an erster Stelle.
Ja.
Ja, wie schon gesagt, da müssten wir vielleicht hätten wir vielleicht vorher noch mal ein bisschen besseres Research machen müssen zum Thema Autismus, welche Formen es gibt, welche Grade.
Aber das würde ja den Podcast dann hier an dieser Stelle viel zu weit sprengen. Und wir lieben ja Filme, die genau so sind.
Ja, ich meine, wir sind ja ein Film-Podcast und kein Medizin-Podcast.
Eben.
Und deswegen haben wir auch am Anfang das erst einmal wirklich richtig stellen wollen. Und es lag mir persönlich auch am Herzen, dass wir, wenn wir da vielleicht mal was Falsches sagen oder auch eine falsche...
Dass wir keinen auf die Füße treten
genau,
wollen.
Genau, oder eine falsche Ansicht aus der Sicht von Betroffenen haben, ne? Dass wir da wirklich niemanden verletzen wollen oder...
Auf die Füße treten.
Wie du es perfekt sagst, auf die Füße treten wollen. Und ich hoffe, das haben wir auch nicht. Aber jetzt...
Kommen wir noch zu Fun Facts zu diesem Film. Zum Beispiel diese Schlussszene, die wir jetzt am Ende erwähnt hatten. Dieser Psychologe, weißt du, wer der ist?
Ja, klar. Das ist der Regisseur des Films.
Eben.
Was gibt's denn sonst noch?
Zum Beispiel, dass Dustin Hoffman eigentlich nicht die Rolle von Raymond haben wollte oder
sollte.
Machen sollte. Die Rollen waren genau im Originaldrehbuch von dem Regisseur
Levinson,
danke. genau andersrum geschrieben und aufgrund dessen hat Dustin Hoffman gesagt, er will nicht. Er hat sich durchgelesen, hat gesagt, danke fürs Gespräch, ich möchte nicht mehr.
Also nach dem Motto, Tom Cruise hätte den Autisten spielen genau. sollen und Dustin Hoffman den in dem Fall dann großen Bruder.
Genau, aber
ja, das ist interessant.
Das wäre auch interessant geworden, aber diese Geschichte, wie es im Drehbuch original ist, hieß es im Netz, dass es wirklich rein um das Thema nur Autismus ginge. Nicht um das, was wir in diesem jetzt umgeschriebenen Film von Steven Spielberg hat das Drehbuch umgeschrieben.
Okay.
Eigentlich sollte er auch Regie führen, aber ist dann kurzerhand abgesprungen.
Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich es sogar echt ansprechend, dass man daraus ein Roadmovie gemacht hat.
Darauf wollte ich hinaus.
Dass man da nicht ein Roadmovie macht, wie man es jetzt vielleicht in Leaving Las Vegas und sowas hat, sondern dass man da keine reine Straßengeschichte draus macht, sondern dass man eine Art Familiendrama wirklich draus gebastelt hat.
Das ist super.
Weil die Thematik ist ja wirklich
brandaktuell
ist ja wirklich die, dass sich zwei Menschen, die sich vorher noch nie getroffen haben, als Brüder entpuppen und dann aber auf diesem Weg nach L.A. auf der Straße durch sämtliche Widrigkeiten zusammengeführt werden oder zusammenfinden.
Das ist echt super.
Ich finde, ein bisschen mehr Drama hätte es noch sein können, um das Ganze, finde ich, abzurunden.
Aber das wollte Steven Spielberg halt nicht.
Okay, aber am Ende des Tages ist Rain Man eine emotionale Achterbahnfahrt quer durch die Staaten, bei der nicht nur Tom Cruise in seiner Rolle aufgeht, sondern Dustin Hoffman wirklich wie um seine Seele schauspielert. Er hat wirklich zu Recht seinen Oscar bekommen. Er hat wirklich die ganze Arbeit, die er sich gemacht hat, wurde auch in dem Film belohnt.
Ich finde das Zitat... die Zeit von Levinson platziert die Kamera, Cruise gibt die Sprichworte und Dustin Hoffman spielt. Raymond ist unwiderstehlich, weil er wie alle großen Hollywood-Filme von Hollywood selber handelt und von autistischen Einsamkeit das Stars.
Ja.
Wie die Faust aufs Auge.
Aber ja, unterm Strich, so wie sie es manchmal ausdrücken, so diese Kritiker, das ist mir ein bisschen zu hoch gestochen. Sagt einfach, das Schauspiel ist genial und dann seid ihr alle durch. Was muss ich das so unglaublich aufbauschen?
Aber es ist schön verpauscht.
Ja, es ist schön verpauscht, ist in Ordnung. Tom Cruise ist ja mit Dustin Hoffman privat ja auch ungemein zusammengewachsen. Es gibt eine Szene im Film, da stehen beide in der Telefonzelle und Dustin Hoffman, ich weiß nicht, ob es wirklich so war und man hat die Szene dann nur übernommen oder es war wirklich im Drehbuch gestanden. Auf jeden Fall, im Film furzt Dustin Hoffman in dieser Telefonzelle und Tom Cruise ist echt angewidert von diesem Gestank, stellt ihn also direkt dann auch raus aus dieser Telefonzelle und ich glaube, es war damals auch in einem Promotion-Interview zum damaligen Kino-Release. Da saßen Tom Cruise und Dustin Hoffman auf der Interview-Couch. Auf dieser hat dann Dustin Hoffman ebenfalls gefurzt, was dann dazu geführt hat, dass Tom Cruise auch wieder mal aus dem Konzept gekommen ist. Sie haben beide gelacht. Also es war jetzt nicht, dass Tom Cruise angeekelt war und weggegangen ist oder sonst irgendwas oder sich beschwert hätte, sondern sie fanden es beide extrem lustig.
Also, das muss doch sein.
Ja, natürlich. Da waren die wirklich wie so zwei Besoffene, die sich am Furz des anderen aufgeilen, ne? Was ich rausgefunden habe ist, aber das war, weil ich es mir selber angeschaut hatte, die Bilder, die im Abspann laufen, das sind nämlich die, die Dustin Hoffman über den ganzen Film verteilt zwischendurch immer wieder schießt.
Habe ich auch gelesen.
Was auch sehr cool ist, dass diese unglaublich bekannte Szene, wo beide schön aufgedresst im Casino die Rolltreppe runterfahren.
Kommen sie zu dir und sonst laufen sie ja weg, beide immer.
Ganz genau. Das ist die einzige Szene, wo die beiden zusammen auf die Kamera mehr oder weniger zugehen oder kommen. Und genau diese Szene oder auch diese komplette Casino-Thematik, die ist ja schon zahlreiche Male in weiteren Filmen und Serien kopiert worden, aber auch unglaublich gut kopiert worden. So gibt es ja bei den Simpsons die eine Folge, wo Homer Simpson in dem Casino von Mr. Burns arbeitet und er bedient wirklich Tom Cruise und Dustin Hoffman in ihren beiden Rollen des Rain Man am Tisch. Natürlich auch wieder sehr lustig dann in Szene gesetzt. Oder bei Hangover, wo es ja darum geht, dass die Jungs Kohle brauchen, um ihren Freund auszulösen. Und da ist ja dann Alan, bam, 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 ich kann Karten zählen. Und dann sitzen die ja auch in Las Vegas am Tisch. Und du siehst dann, wie dann auch die Zahlen um den Kopf rum von Alan dann kreisen.
Ja.
Also der Film hat Kinogeschichte geschrieben. Definitiv.
Zu Recht.
Du sagst es, zu Recht. Aber da könnt ihr euch selber ein Bild machen.
Schaut ihn euch unbedingt an.
Er ist nämlich noch aktuell bis 31.3. ist er bei Netflix zum Gucken. Und ansonsten müsste ich sagen, holt euch die Blu-ray oder die 4K.
Ist vor einer Woche erschienen.
Ist auf jeden Fall absolutes Pflichtprogramm für jeden, der gute Kinounterhaltung noch zu schätzen weiß.
Das Heimkino.
Ja. Aber mir ist es gestern auch aufgefallen, wo sie, also Tom Cruise und seine Freundin, Dustin Hoffman aus dem Sanatorium mitnehmen. Und sie fahren über die Brücke. Da sind manche Kameraeinstellungen dabei, die würdest du heutzutage gar nicht mehr sehen.
Ja, also man hat Liebe zum Detail.
Ganz genau, die Liebe zum Detail, die Liebe zu den Bildern.
Ja.
Also die fahren über so eine Stahlträgerbrücke und man filmt auch den Boden, ne, wo dann durchzusehen ist das Wasser.
Auch die Szene, wenn du es darauf ansprichst, am Highway, wo der Verkehrsunfall ist, wo er dann am Boden schaut, wo dann ganz normal und dann ist es aber mit gelben Markierungen markiert.
Ja.
Warum soll es denn zeigen? Es soll die Wahrnehmung vom Patienten in der Situation einfach dir näher bringen, was er in dieser Situation fühlt, weil wir einfach nicht mit hineinfühlen können.
Ja, das sollte ich, glaube ich, auch so ein bisschen in seinen Gemütszustand auch reinholen.
Ja, und das finde ich super.
Dass man sich da tatsächlich auch ein bisschen mit ihm identifizieren kann, weil wenn ich überlege, wenn ich als Kind im Auto gesessen bin und man ist auf einer Landstraße gefahren, dann hast du auch aus dem Fenster geschaut und hast auch diese kleinen weißen Streifen, entweder sind sie durchgegangen oder die Fahrbahnmarkierungen hast du auch sehr gerne verfolgt.
Ja.
Weil die halt einfach wirklich wie eine Schlange waren, die sich teilweise näher ans Auto ranbewegt haben, dann auch wieder weg, mehr geschlängelt haben. Und wenn sie dann so gestrichelte Linien waren, dann war das einfach nur zack, 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 zack. Und das habe ich als Kind zumindest auch sehr gerne verfolgt.
Ja.
Und da kannst du dich dann auch schon wieder so ein bisschen mehr reinfühlen.
Super.
Ja. Leute, nichtsdestotrotz ist und bleibt Rain Man ein Meilenstein der Filmgeschichte. Zu Recht Oscar prämiert. Ich hoffe, wir konnten euch da so einen kleinen feinen Anreiz geben, den Film nochmal anzuschauen, sich den vielleicht überhaupt erstmal auf Scheibe zuzulegen.
Oder zum ersten Mal auch anzugucken.
Ja, vielleicht auch zum ersten Mal anzugucken, weil vielleicht haben ihn ja tatsächlich ein paar Leute noch nie gesehen.
Schreibt es uns in die Kommentare. Würde uns beide wirklich mal interessieren.
Genau. Wir haben schon, glaube ich, vorhin festgelegt, welchen Film wir als nächstes bearbeiten wollen.
Da müssen wir noch drum streiten.
Aber was es dann geworden ist, das werdet ihr dann nächste Woche wieder erfahren, wenn es wieder heißt, willkommen bei den Movie Buddies.
Bis dahin, bleibt gesund.
Bis dahin.
Wir freuen uns auf euch. Servus.
Ciao.